Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 115 des NBA-Podcasts hier at Swish. Heute gibt es nach langer, langer Zeit mal wieder eine Teamanalyse. Also erstmal danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß mit dieser neuen Folge. Here at Swish. Das Team, um das es sich heute dreht, hat letztes Jahr in den Playoffs einen extremen Aufstand gemacht, hat extrem gut performt und ist sogar bis in die Eastern Conference Finals vorgedrungen. In diesem Jahr läuft es noch nicht so wirklich gut und ich denke, ihr wisst jetzt gerade schon, worüber ich rede, beziehungsweise über welches Team ich rede. Wenn nicht, dann kommt jetzt erstmal gleich der Einspieler, der hier Swish Teamanalyse und dann hört ihr es ja. Also viel Spaß mit dieser Teamanalyse.
After the buzzer. Die Heel Swish Teamanalyse.
Jeder, der es jetzt noch nicht erraten hat, der wird es jetzt natürlich wissen, spätestens jetzt, wenn ich es gerade sage. Und es sind natürlich die Atlanta Hawks. Ja, die Atlanta Hawks sind eben letztes Jahr schon ziemlich überraschend in die Eastern Conference Finals vorgedrungen, haben in der ersten Runde die New York Knicks rausgeschmissen, obwohl sie keinen Heimvorteil hatten, haben dann in der zweiten Runde in den Semifinals die Philadelphia 76ers rausgeworfen, auch hier natürlich ohne Heimvorteil. Und sind dann aber letztendlich in den Eastern Conference Finals an den späteren Champions, den Milwaukee Bucks, gescheitert. In dieser Saison lief es jetzt noch nicht so wirklich gut. Atlanta kämpft jetzt gerade die ganze Zeit so in Richtung oder um Richtung Platz 12, Platz 13, irgendwie darum, so langsam in Form zu kommen. Und siehe da, es funktioniert. Denn die Atlanta Hawks hatten jetzt tatsächlich eine Siegesserie von, ich glaube, 6 oder 7 Spielen hintereinander, die sie jetzt geholt haben. 7 insgesamt, bevor sie jetzt ihr letztes Spiel letzte Nacht verloren haben gegen die Toronto Raptors. Natürlich gegen die allerheiligen Toronto Raptors mit 100-106. Davor aber, wie gesagt, 7 Spiele in Folge gewonnen und jetzt ein Rekord von 7-3 aus den letzten 10 Spielen. Wenn man sich das jetzt so anguckt im Vergleich zu den restlichen Teams der Eastern Conference, aus den letzten 10 Spielen sind sie quasi, ja, ein sehr, sehr formstarkes Team, nämlich genau das drittbeste in der gesamten Eastern Conference. Nur die Philadelphia 76ers und die Cleveland Cavaliers haben 8 aus den letzten 10 gewonnen. Die Atlanta Hawks sind also auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf und zeigen jetzt endlich mal das, was wir eigentlich von ihnen gewohnt sind, beziehungsweise was sehr, sehr viele Fans natürlich auch in dieser Saison von ihnen erwartet hatten. Mittlerweile stehen sie jetzt bei einem Rekord von 24-26, also immer noch negativ, aber eben nur noch relativ knapp und stehen jetzt auf dem 10. Platz der Eastern Conference. Direkt dahinter stehen die New York Knicks mit 24-27, weiter oben dann noch die Celtics mit 27-25 und die Raptors mit 25-23. Das heißt also, es ist noch ein kleines bisschen nach oben, aber gerade so wie sie jetzt eben spielen, gehe ich trotzdem davon aus, dass das nochmal ein kleines bisschen weiter nach oben gehen wird. Und dadurch, dass die Atlanta Hawks jetzt eben gerade so extrem formstark sind, dachte ich mir, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Chance, um mal in die hier zwisch Teamanalyse mit reinzugehen zu eben diesem Team aus Atlanta, was vor allem, finde ich, ein sehr, sehr attraktives Team ist, wenn es um die Spiele geht. Denn die Atlanta Hawks sind offensiv extrem gut, haben die zweitbeste Offensive der gesamten Liga, haben aber eben auch die viertschlechteste Defensive. Das heißt also, da gibt es Punkte auf beiden Seiten und zwar wie wahnsinnig. Offensivrating liegt bei 114,3, Defensivrating bei 114,1. Sie sind also ganz, ganz knapp positiv. Aber ja, was da halt abgeht, ist einfach unfassbar. Das sind einfach immer Spiele, die man sich, wie gesagt, unglaublich gut mit angucken kann. Das Spiel jetzt zum Beispiel erst gegen die Lakers war überragend. Das ging einfach rauf und runter die ganze Zeit. Gefühlt hat kein Team so richtig Bock gehabt auf Defense. Dann jetzt eben gegen die Raptors wurde jetzt eben verloren. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass Trae Young natürlich ausgefallen ist, also quasi der Topstar dieses Teams. Und dann wird es natürlich schon brutal schwer für dieses Team was zu erreichen, beziehungsweise so ein Spiel dann zu gewinnen gegen, ja, überraschend gute Toronto Raptors in dieser Serie. Die Frage ist jetzt natürlich, was machen die Atlanta Hawks bislang nicht so gut, was sie in der letzten Saison besser gemacht haben? Also man könnte jetzt natürlich erstmal anfangen mit Verteidigen. Aber um ganz ehrlich zu sein, haben sie im letzten Jahr auch schon nicht wirklich gut verteidigt. Haben da auch schon, ja, ganz entspannte 113,3 Punkte pro Spiel kassiert oder beziehungsweise auf 100 Possessions. Jetzt sind es eben 114,1. Das Problem ist, dass die Offensive trotzdem noch mal ein bisschen weniger Punkte noch mal mit kreiert, nämlich 115,7 im letzten Jahr, in diesem Jahr jetzt eben noch 114,3. Das heißt also, sie sind in beidem einfach ein bisschen schlechter. Und ein Team, was eben sehr, sehr doll darauf angewiesen ist, dass die Offense eben sehr, sehr viel scored, um dann eben defensiv ein bisschen durchlässiger zu sein, wird dann eben nicht mehr so gut funktionieren, wenn die Offense eben nicht mehr ganz so viel scored. Ich glaube, das ist relativ logisch. Ich glaube, das könnte man sich, kann man sich sehr, sehr gut ausrechnen. Die Frage ist jetzt eben, woran liegt das? Das liegt erstmal daran, dass vor allem die Zweierversuche nicht so wirklich gut fallen. Sie haben nämlich insgesamt nur die 18. beste Zweierquote insgesamt der gesamten Liga, treffen nur 52,4% ihrer Würfe eben dann von da aus. Und das ist dann natürlich schon sowas, was dann am Ende relativ doll wehtut. Letztendlich liegt es dann aber trotzdem daran, dass man eben defensiv einfach es überhaupt nicht schafft, den Gegner irgendwie zu stoppen. Man lässt die 8. beste Dreierquote zum Beispiel zu, man lässt die 8. beste Field Goal Quote gegen sich zu und man lässt eben auch nochmal die 6. beste Zweierquote gegen sich zu. Und ja, die 6. beste Quote von der Freiwurflinie kriegt man auch noch. Ob man das jetzt so doll beeinflussen kann, weiß ich letztendlich nicht. Man lässt zudem sehr, sehr viele Assists mit zu und man holt auch einfach keine Turnover. Das ist natürlich extrem bitter, weil man nämlich selber die wenigsten Turnover der gesamten Liga produziert, nämlich nur 12,3, aber der Gegner eben nur 12,2. Dann am Ende hat man 87,3 Würfe im Spiel, die Gegner aber eben 89,2. Und die Quoten sind dann eben relativ identisch, zumindest wenn es dann erstmal um die Field-Goal-Quote mitgeht. Die Dreierquote ist bei den Hawks eigentlich ziemlich gut, nämlich sogar die drittbeste der gesamten Liga mit 37,4%. Defensiv bekommen sie aber eben auch 36,6 Versuche gegen sich und treffen dann am Ende, die Gegner treffen dann am Ende 13,1 von diesen 36,6 Würfen. Das sind 35,7%. Das ist natürlich weniger als das, was die Hawks quasi werfen, rein von der Percentage her, aber insgesamt treffen die Hawks dann trotzdem pro Spiel 0,6 Dreier weniger als der Gegner und das, obwohl eben ihre Quote schon unglaublich gut ist. Und das ist dann natürlich was, was richtig, richtig wehtut. Und wie ist das denn meistens, wenn man relativ wenig Würfe bekommt oder weniger Würfe als der Gegner? Natürlich, man hat Probleme mit dem Rebounding. Die Atlanta Hawks stehen bei den Offensiv-Rebounds auf Platz 21. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Okay, dann holt man offensiv nicht so viele. Das Problem ist, man steht defensiv nur auf Platz 13 und was die Total-Rebounds angeht, sogar nur auf Platz 18. Und das macht eben ein riesengroßes Problem. Vor allem, wenn die Pace jetzt ja zumindest leicht unterdurchschnittlich ist. Da sind sie auf Platz 19. Trotzdem gibt es eben relativ viele Possessions, die dann eben einfach mal gut und gerne an die Gegner rangehen. Und das tut dann natürlich trotzdem insgesamt ein bisschen weh. Natürlich holen die Atlanta Hawks trotzdem sehr, sehr viele Rebounds, aber insgesamt reicht es dann eben trotzdem nicht aus, weil sie eben überhaupt keine Steals zum Beispiel holen und ja, auch relativ wenig Blocks. Das heißt, sie sind defensiv einfach meistens ziemlich offen und ich finde, gegen die Lakers konnte man das sehr, sehr gut erkennen, woran das eben liegt. Da gibt es teilweise einfach Abstimmungsprobleme oder dann eben manchmal einfach nicht so den richtigen Hustle. Sie hatten einfach nur gegen die Lakers extrem viel Glück, dass die Lakers das eben einfach genauso verteidigt haben. Da war teilweise einfach Scheunentor. Da ging quasi alles durch, ein Pick and Roll und die ganze Defense war quasi komplett mit aufgelöst. Das ist mir gerade in diesem Spiel brutal aufgefallen. Gerade so am Anfang des Spiels war es wirklich richtig, richtig heftig, was da alles passiert ist. Trotzdem sind die Atlanta Hawks jetzt eben so langsam immer mehr dabei, die Liga ja, aufzumischen, sage ich mal. Also jetzt gerade einfach mal das Feld ein bisschen von hinten nochmal mit aufzuräumen. Und das liegt natürlich daran, dass sie einfach immer noch einen brutal guten Kader haben. Wenn man sich das jetzt alles so mit durchguckt, dann wird man feststellen, okay, das sind tatsächlich einfach quasi dieselben Spieler wie auch schon im letzten Jahr, bis auf einige wenige Ausnahmen. Und das funktioniert eben einfach extrem, extrem gut. Man hat brutal viele Scorer und vor allem hat man auch einfach durchaus viele Leute, die auch einfach effizient scoren können. Das sieht man auch einfach daran, dass eben die Dreierquote so gut ist, eben die drittbeste der Liga, aber auch die Feldwurfquote ist insgesamt die sechstbeste der gesamten Liga und das eben, obwohl die Zweierquote jetzt nicht so geil ist. Das heißt also, der Dreier schießt natürlich schon einiges mit raus. Trotzdem nimmt man eben auch nur die neuntwenigsten Dreier in der gesamten Liga, also da muss man natürlich dann auch gucken, dass man es dann irgendwie besser hinbekommt. Letztendlich funktioniert das natürlich trotzdem brutal gut, denn sie haben natürlich mit Trae Young erstmal einen Superstar, der sich einfach immer weiterentwickelt und der trotzdem, obwohl er so viele Würfe nimmt und trotzdem auch so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, relativ effizient noch mit unterwegs ist und das eben trotz seiner relativ geringen Größe. Der Mann ist ja nur, ich glaube, 1,85 so die Ecke groß, wenn überhaupt, und dazu ja auch noch relativ schmal. Also das heißt, da könnte man sich schon als gegnerischer Point Guard schon mal ganz gut mit durchsetzen, gerade wenn da jetzt ein relativ, ja, körperlicherer Point Guard, wie jetzt zum Beispiel ein Russell Westbrook mit ankommt, dann wird es eben schon relativ schnell dünne dann für Trae Young. Was er jetzt gerade in dieser Saison aber macht, außer natürlich extrem viele Würfe nehmen, nämlich 20,6 Würfe natürlich pro Spiel, sorry, ist eben einfach, dass er es sehr, sehr effizient macht. Er trifft seine Dreier zu seiner besten Karrierequote und auch insgesamt aus dem Feld. Er liegt bei 27,7 Punkten, 4 Rebounds und 9,3 Assists, trifft 45% aus dem Feld, 37,6% von draußen und noch fast 90% von der Freiwurflinie bei 7 Versuchen im Schnitt. Man hat ja eigentlich vor der Saison so ein kleines bisschen mit überlegt, oh, neue Shooting-Foul-Regel, mal gucken, wie effizient jetzt Trae Young noch mit ist. Er bekommt jetzt weniger Freiwürfe als davor, das stimmt. In der letzten Saison waren es noch fast 9, im Jahr davor waren es sogar über 9. Jetzt sind es eben noch 7, aber er ist eben trotzdem einfach so gut, er ist so unglaublich geskillt, dass er es eben trotzdem schafft, ein unglaublich effizienter Spieler zu sein. Und das geht eben nicht nur über das Scoring, sondern eben auch einfach über sein Assisting. Gerade wenn man so dieses Spiel gegen die Lakers gesehen hat, hat man extrem viele weite Pässe auch einfach von ihm gesehen, wo die Defense einfach ganz am Anfang der Shot Clock, als die Hawks den Ball haben, noch nicht so ganz sortiert sind. Und dann ist Trae Young einfach in der Lage, diese Spieler einfach direkt in Catch-and-Shoot-Situationen zu bringen und zwar einfach mit Pässen von der Mittellinie einfach genau in die Ecke, genau in die Hand. Und das sind dann eben genauso diese Pässe, die es dann den Mitspielern einfach wunderbar einfach machen. Man ist dann relativ frei, wie gesagt, die Defense ist noch ein bisschen unaufmerksam, noch ein bisschen unsortiert und zack, schon jagt man den Dreier nach oben. Und wie gesagt, die Atlanta Hawks treffen ihre Dreier brutal gut. Und das liegt natürlich auch daran, dass Trae Young unglaublich gut kreieren kann für andere und natürlich auch noch durch seinen eigenen Wurf auch unglaublich viel Räume schafft für andere, denn man muss ihn einfach immer respektieren, egal von wo er werfen kann. Der zweitbeste und wahrscheinlich auch der zweitwichtigste Spieler der Atlanta Hawks ist John Collins. Das ist jetzt gerade so ein kleines bisschen eine Frage, was da jetzt gerade nochmal mit passiert, denn John Collins ist jetzt gerade immer wieder in Trade-Gerüchte verstrickt. Das liegt daran, dass er jetzt eben erst einen Vertrag unterschrieben hat, jetzt in der Offseason einen ziemlich dicken. Und jetzt gehen aber seine Nummern ganz schön runter, wenn man es jetzt mal vergleicht. Er war zum Beispiel vor 2 Jahren noch bei 21,6 Punkten und bei 10 Rebounds. Jetzt ist er noch bei knapp 17 Punkten und bei 8 Rebounds. Das ist schon eine Entwicklung, die durchaus ein bisschen Angst machen sollte, aus Atlanta Hawks Sicht. Nichtsdestotrotz ist er ein unglaublich effizienter Spieler, auch jetzt schon wieder in dieser Saison. Er trifft 54% aus dem Feld und über 39,3% von draußen. Oder trifft 39,3% von draußen. Er hat eine Karrierequote von 38% Dreier, was natürlich für einen Power Forward unglaublich nice ist, dass du diesen Typen hast. Und es ist ja nicht nur das, sondern er ist einfach unglaublich athletisch. Er hat eine wahnsinnige Sprungkraft und er bringt nochmal sowas mit rein, was ja mein früherer Lieblingspodcast ins Gesicht von Stoudemire immer wieder reingeschmissen hat, nämlich vertikales Spacing. Das heißt, du kannst ihn halt auch einfach mal über dem Ring nochmal mit anschmeißen und das bringt dann eben nochmal andere Möglichkeiten. Du kannst einen Pick-and-Roll nicht mehr ganz so gut verteidigen, wenn du weißt, scheiße, Trae Young hat jetzt gerade den Ball und der könnte jetzt halt einen Lob schmeißen, er könnte selber durchgehen, aber so John Collins kann halt auch einfach rauspoppen, dann Mitteldistanz oder Dreier nehmen. Das macht das Ganze unglaublich schwierig. Was es dann meistens noch macht, ist, dass es entweder funktioniert, eben einfach so selber, eben in diesem Two-Man-Game, oder es zieht nochmal Hilfe von draußen, dass eben ein dritter Verteidiger nochmal mit reinkommen muss und dann steht wieder einer der anderen Schützen frei, zu denen wir natürlich auch gleich nochmal mitkommen. Und das ist natürlich ein Faktor in der Atlanta Hawks Offense, der brutal gefährlich ist. Dieses Pick-and-Roll von Trae Young und John Collins ist unglaublich gefährlich, weil es so wahnsinnig vielseitig einfach ist. Und ja, John Collins ist einfach in der Lage, effizient zu scoren. Wie gesagt, er tut es jetzt gerade weniger als in den letzten Jahren. Und es gab ja eben auch so ein paar Trade-Gerüchte. Warum? Weil sie ihn ja verlängert haben und aber dann danach haben die Atlanta Hawks irgendwie was Komisches verlauten lassen. Und wie gesagt, ja, wir sind jetzt irgendwie nicht ganz so zufrieden mit unserer Offseason oder sowas Ähnliches, haben sie, glaube ich, erzählt gehabt. Und das ist natürlich für einen Spieler erstmal nicht so geil. Das Ding ist jetzt halt, John Collins verdient jetzt erstmal brutal viel Geld. Und natürlich war es absolut richtig von den Atlanta Hawks, ihn da zu behalten oder ihn zu verlängern. Denn ihn einfach so zu verlieren, einfach in der Free Agency, kannst du natürlich nicht erlauben bei so einem Spieler, der eben in der letzten Saison noch 17 Punkte und 7,5 Rebounds noch mit aufgelegt hat und dabei eben auch knapp 40% von draußen geschossen hat. Das kannst du dir einfach nicht erlauben. Vor allem nicht, wenn der Typ jetzt erst 24 Jahre alt ist. Wenn er wirklich noch mit da bleibt, was ich natürlich extrem cool finden würde, weil ich eben so diese Kombination aus Trae Young und John Collins sehr, sehr cool finde, dann wird er einfach weiter einen unglaublich großen Impact haben auf das Spiel der Atlanta Hawks. Insgesamt bin ich trotzdem dann mal sehr, sehr gespannt, wie sie es dann schaffen, ihn auch in den Playoffs mit einzubinden, denn da hatte er zumindest offensiv, was so ja, seine Punkteausbeute anging, so ein kleines bisschen Probleme hat, eben nur 14 Punkte gescored, dazu allerdings noch fast 9 Rebounds, war auch relativ effizient, auch wenn der Dreier nicht so wirklich gut gefallen ist, aber da bin ich dann wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Der Vorteil natürlich ist, der Atlanta Hawks, dass sie unglaublich viele verschiedene Waffen haben. Sie sind jetzt nicht unbedingt jetzt gerade darauf angewiesen, dass jetzt eben John Collins und Trae Young unglaublich gut funktionieren, weil sie eben noch so viele andere Leute haben, die einfach eine richtig, richtig gute Rolle spielen können. Zum Beispiel ist dann natürlich erstmal nochmal der defensive Anker, vor allem erstmal Clint Capella. 11 Punkte, 12 Rebounds und ja, 1,4 Blocks legt er auf, trifft 58% seiner Würfe. Das ist für ihn tatsächlich noch relativ ineffizient, das muss man klar so festhalten. Er ist aber unglaublich wichtig, weil er einfach der klar beste Rebounder im Team ist. Er holt fast 4 Offensiv-Rebounds pro Spiel, was natürlich auch unglaublich nice ist, dass er die einfach Second Possessions nochmal mitbeschafft. Wenn Wurf mal nicht fällt, dann ist Clint Capella nochmal mit da. Aber auch hier ist es einfach so wieder dieses Pick-and-Roll mit Trae Young, was ihn unglaublich gefährlich macht. Er ist jetzt natürlich offensiv nicht so wirklich skilled, was jetzt so seine eigenen Moves jetzt gerade angeht. Er kann jetzt im Post nicht so wirklich gut agieren. Er ist kein Mitteldistanzwerfer, er ist generell überhaupt kein Werfer. Aber so generell ist er eben trotzdem ein Spieler, der in der Offensive wichtig ist. Einfach nur, weil er unglaublich intelligente Picks stellt, weil er sich bei den Rebounds sehr, sehr gut positioniert. Und das reicht dann eben meistens schon mit aus. Er schafft es sehr, sehr gut zum Korb mit abzurollen, bekommt dann eben Zuspiele von Trae Young, meistens dann eben im Pick and Roll und ist dann eben häufig in der Lage, diese Zuspiele auch mit zu nutzen. 8,7 Würfe, die er jetzt gerade nimmt, ist allerdings so viel, wie er jetzt schon lange nicht mehr hatte. In der letzten Saison waren es zum Beispiel noch mit 11. Das zeigt jetzt aber einfach nur, was einfach bei den Atlanta Hawks insgesamt los ist, dass sie einfach so unglaublich viele Waffen haben, dass sie jetzt nicht immer dann auf Clint Capella gehen müssen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass die Defense einfach versucht, dieses Pick-and-Roll mit Trae Young dann eben zu verhindern, dass dann eben einer noch mit rein rotiert, was ich gerade eben schon mal beschrieben hatte, und der Ball dann eben halt eher nach draußen geht zu einem Dreierschützen. Und auch das ist natürlich dann einfach ein wichtiger Faktor, dass die Defense sich eben dann respektiert, dass sie wissen, okay, wir können dieses Pick-and-Roll von den beiden nicht zu zweit verteidigen, das reicht nicht, sondern wir brauchen noch einen dritten Spieler, um das dann mit zu verteidigen, um das irgendwie hinzubekommen, und dann ergeben sich einfach wieder freie Würfe. Aber natürlich ist Clint Capella vor allem erstmal der Spieler, der defensiv einfach den Laden zusammenhalten soll. Das funktioniert jetzt halt eher so semi-mäßig, was jetzt aber nicht direkt an ihm liegt. Das liegt überhaupt nicht an Clint Capella, sondern eben einfach um seinen ganzen, oder ja, an seinen ganzen Leuten, die ja eben außen rum mitstehen. Denn wenn man ganz ehrlich ist, die Defense der Atlanta Hawks ist jetzt schon relativ dünne. Das sieht man jetzt nicht nur, wie gesagt, an den Stats, das sieht man auch im Eye-Test. Das sieht man auch so insgesamt, aber das sieht man eben auch schon, wenn man nur auf das Spielermaterial guckt, dann weiß man schon in etwa genau, was da los ist. Ja, dann haben wir noch als nächsten Spieler, der auch noch eine unglaublich wichtige Rolle spielen kann und vor allem auch in den Playoffs spielen wird, wenn sie da hinkommen, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, denn das ist Bogdan Bogdanovic. Der Typ trifft nämlich jetzt gerade nur 35,4% seiner Dreier, unglaublich untypisch. Hat in seiner gesamten NBA-Karriere noch nie so schlecht getroffen. Sein Career-Low davor waren 36%. Letzte Saison waren es aber eben noch fast 44%. Also, ne, das läuft jetzt noch nicht so wirklich gut. Auch aus dem Feld liegt er nur bei 41,9%. Das ist auch nicht wirklich dolle. Und deswegen ist er jetzt eben von seinen Punkten abgefallen, von 16,4 auf 12,6. Trotzdem ist er ein unglaublich wichtiger Spieler für die Hawks, weil er trotzdem, obwohl er jetzt gerade in dieser Saison noch nicht so gut trifft, einfach trotzdem unglaublich gefährlicher Schütze ist. So, die Gegner wissen, okay, wir müssen den verteidigen, wir dürfen den auf keinen Fall heiß laufen lassen, denn Bogdanovic ist auch einer, bei dem geht das dann auf einmal sehr, sehr flott. So, der trifft dann Wurf und auf einmal, zack, sind dann da die Lichter komplett mit an und dann schießt er dich einfach ab. Und zwar völlig heftig. Gestern zum Beispiel auch jetzt gerade wieder versucht gegen die Raptors, 4 von 11 Dreier insgesamt getroffen, 36,4%. Das läuft schon. Damit kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Und wenn man das jetzt eben so ein bisschen projiziert auf eben dann Playoff-Spiele, ist das einfach ein unglaublich wichtiger Faktor. Vor allem kann er aber auch einfach selber mit kreieren und er profitiert natürlich unglaublich auch hier wieder von dem Passing von Trae Young. Wenn er dann diese freien Würfe bekommt, meistens dann eben aus der Ecke, dann ist er trotzdem Spieler, der in der Lage ist, die dann zu treffen, und das wissen die Gegner eben auch. Und dieses, alleine schon dieses für sich selber kreieren können, ist einfach ein unglaublich wichtiger Faktor. Das ist eine unglaublich wichtige Eigenschaft für einen NBA-Spieler, gerade eben in so einem Team, dass du das einfach auch schaffst, dass, wenn dann eben Trae Young nicht da ist, so wie jetzt zum Beispiel gestern, dass er trotzdem in der Lage ist, seine Würfe loszuwerden. Manchmal wird er ein kleines bisschen wild, was seine Würfe mit angeht, geht dann eben vielleicht ein bisschen zu sehr ins 1 gegen 1, nimmt sehr, sehr tiefe Dreier, aber letztendlich kann er es eben auch treffen. Er kann diese Würfe dann treffen, und wenn er das dann tut, dann wird es für die Defense eben brutal, brutal gefährlich. Die Frage ist jetzt eben, wie gut bringt er jetzt gerade seine Effizienz jetzt wieder mit nach oben? Wenn die Effizienz jetzt wieder mit ansteigt, so wie man es eigentlich von ihm gewohnt ist, dann ist er einfach ein absoluter Plusfaktor natürlich für die Atlanta Hawks. Denn er ist einfach ein sehr, sehr guter Offensivspieler. Er kann unglaublich gut werfen. Das Problem ist nur, in dieser Saison läuft es noch nicht so ganz. Im Oktober hat er noch ziemlich gut noch getroffen, hat insgesamt 25 Dreier genommen, 10 davon getroffen, also quasi 40% in den ersten 6 Spielen, wunderbar. Auch im zweiten Monat, im November, hat er in 14 Spielen 38,8% seiner Dreier verwandelt. Auch das ist eine richtig, richtig gute Quote. Das Problem sind jetzt eben die letzten beiden Monate. Im Dezember hat er jetzt bislang 4 Spiele oder hatte er 4 Spiele gemacht, nur 25,8% getroffen. Im Januar in den 8 Spielen, die er jetzt bisher gemacht hat, auch nur 33,8%, also unter 34%. Und das merkt man dann natürlich schon insgesamt. Trotzdem scoret er jetzt gerade im Januar die meisten Punkte insgesamt in dieser Saison, was also einfach daran liegt, okay, seine Rolle wird jetzt wieder ein kleines bisschen mit größer und er darf jetzt einfach wieder mehr Würfe nehmen, auch wenn er tatsächlich sogar weniger Minuten nochmal mitspielt. Das heißt also, er zeigt hier, Jungs, ich bin jetzt einfach komplett mit da, ich bin jetzt motiviert und ich hau jetzt hier Würfe auf den Korb wie ein Wahnsinniger. Und das ist natürlich auch vollkommen berechtigt, denn wie gesagt, er ist einfach ein Scorer, er ist ein wahnsinnig guter Scorer, sowohl alleine als eben aber auch vor allem Offball. Und wenn er jetzt einfach sich wieder stabilisiert, was seinen Wurf mit angeht, dann reicht es, wie gesagt, schon absolut aus. Du brauchst jetzt nicht noch einen, der jetzt hier für andere nochmal mega viel kreiert. Du hast schon mit Trae Young einen, der extrem viel Ball-Movement mit übernehmen kann. Und ja, dann spiel jetzt einfach deine Rolle, Bogdan, und dann reicht das auch einfach absolut mit aus. Ein nächster Spieler, den ich persönlich immer sehr, sehr gerne mag, einfach so was das Angucken angeht, ist Kevin Huerter. Der hat sich jetzt auch gestern mal gedacht, yo, ich schieße jetzt einfach mal ein bisschen die Raptors kaputt, hat 26 Punkte aufgelegt, 9 von 12 aus dem Feld, 5 von 6 von draußen. Das ist natürlich richtig, richtig ordentlich. Und gerade dann eben in Abwesenheit von Trae Young ist er dann so ein Spieler, der auf einmal einfach in der Lage ist, das Scoring mit zu übernehmen. Das war für mich sehr, sehr krass, wieder mit zu sehen. Er hat es letztes Jahr auch schon gemacht gegen Philadelphia in der Playoff-Serie, beziehungsweise in dem einen Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viel er aufgelegt hat. Ich glaube auch so Richtung 28, 29, 30, glaube ich. Was eben sehr, sehr untypisch ist für einen Spieler, der sonst eben 11,5 Punkte pro Spiel mit auflegt und dazu noch 3 Rebounds und 3 Assists. Das Wichtige an Kevin Huerter ist einfach seine Effizienz, vor allem in dieser Saison. Die ist jetzt nämlich bei fast 47% Feldwurfquote angekommen und bei 37,3% von draußen. Er ist ein Spieler, der die freien Räume, die Trae Young dir gibt, einfach wunderbar nutzen kann. Sowohl eben, wenn er für sich selber kreiert, als eben auch ab und zu mal für andere. Vor allem aber einfach, wenn er aus dem Catch-and-Shoot einfach agieren kann. Wenn er den Ball bekommt, zack, hoch damit. Mir ist aber jetzt gerade auch aufgefallen, dass, was so sein Ballhandling angeht, er ziemlich underrated ist. Also wenn man sich das mal so ein bisschen mit anschaut, so in einem Spiel, der kann schon gut mit dem Ball auf jeden Fall umgehen. Er kann auch für sich selber kreieren, er kann auch an den Gegnern vorbeikommen, wenn er möchte, wenn er es muss. Trotzdem ist er natürlich einfach ein Spieler, der einfach durch sein Catch-and-Shoot-Game und eben durch seinen Dreier unglaublich wichtig sein kann und auch wieder wichtig sein wird für die Atlanta Hawks, gerade eben, wenn es dann in diese richtig, richtig engen Spiele reingeht, wenn es dann eben einfach in Richtung Playoffs gehen wird. Und dann kommen wir zum besten Verteidiger des Teams, würde ich jetzt auf jeden Fall mal behaupten. Ich denke auch sogar besser als Clint Capella, aber gut, wir vergleichen jetzt einfach mal nicht. Ich rede vom Small Forward von DeAndre Hunter. Der legt jetzt 12,8 Punkte pro Spiel auf, auch hier ein kleines bisschen weniger als letzte Saison. Trifft 46,3% seiner Würfe, aber vor allem 41% von draußen. Und das ist eine Steigerung, mit der man jetzt so krass nicht hätte rechnen können. In seiner ersten Saison hat er 35,5% getroffen, in der zweiten, also in der letzten, 32,6%. Und jetzt steigt der Typ einfach mal auf 41%. Und das ist natürlich nochmal so ein Faktor, so ein Spacing-Faktor, der da einfach nochmal mit reinkommt. Wenn auf einmal ein Typ anfängt, der in der letzten Saison noch 32% Dreier getroffen hat, jetzt auf einmal mit 41% zu werfen, dann wird es noch viel, viel schwieriger, dieses Atlanta Hawks-Team irgendwie zu verteidigen. Und das ist das, wovon ich die ganze Zeit rede. Sie haben einfach unglaublich viele gute Scorer. Und zwar gefühlt einfach auf jeder Position, vor allem aber eben dann eher so auf den Positionen 1 bis 4. Also da laufen schon Jungs rum, wo man sich denkt, yo, alles klar, die sind auf jeden Fall dazu mit in der Lage. Ein Trae Young, ein Hunter jetzt mittlerweile auch, ein Bogdanovic, ein Kevin Huerter, ein John Collins und ja gut, ein Clint Capella jetzt eben nicht so unbedingt. Zu den anderen kommen wir jetzt gleich noch so zu dem Benchmob und das ist einfach unfassbar, wie viele Möglichkeiten die da einfach haben, dir offensiv weh zu tun. Und dann laufen die auch einfach immer anders wieder mit Heiß und Trae Young ist dann eben auch ein intelligenter Spieler, der dann eben sieht, okay, alles klar, bei dem läuft, den spiele ich jetzt mit an, den bringe ich jetzt in seine guten Positionen. Ja, und dann kommt es eben dann dazu, dass auf einmal Spieler wie eben ein DeAndre Hunter 41% von draußen werfen. Er scheint sich da wirklich nochmal stark verbessert zu haben, scheint da nochmal ein bisschen Arbeit reingesteckt zu haben in der Offseason. Und diese Arbeit zahlt sich jetzt einfach immer noch mit aus. Was bei den Atlanta Hawks auch sehr, sehr gut funktioniert, ist der Benchmob. Das liegt eben daran, dass eben ja, so einer von den Spielern, die ich jetzt gerade schon genannt habe, kommt eigentlich von der Bank, theoretisch, wenn alle fit sind. Denn das wird gerade, wenn es natürlich 6 Leute. Meistens ist es allerdings gerade ein bisschen durchgemischt. Wer? Kevin Huerter hat jetzt 29 oder ist in 29 von 43 Spielen gestartet. DeAndre Hunter hat halt erst 22 Spiele gemacht. Ist halt dann ein bisschen schwierig, wenn man sich dann halt anguckt, okay, wer startet denn jetzt halt wirklich, wenn halt alle komplett mit fit sind. Jetzt gestern zum Beispiel ist Bogdan Bogdanovic von der Bank dann gekommen und DeLon Wright ist dann eben gestartet, dann für Trae Young. Ich denke, so wird es jetzt auch erstmal mit weiterlaufen. Das könnte natürlich dann so funktionieren, man könnte dann auch mal ein bisschen rotieren, könnte auch mal Kevin Huerter von der Bank kommen lassen etc. Aber Kevin Huerter hat jetzt ja als Starter sehr, sehr gut funktioniert und Bogdanovic muss jetzt erstmal mal so ein kleines bisschen seine Form finden, also vielleicht belassen sie es jetzt erstmal dabei. Der Benchmob ist aber auf jeden Fall brutal gut, eben aufgrund dieses einen Spielers, der jetzt anscheinend erstmal Bogdan Bogdanovic ist. Und dann gibt es eben noch andere Spieler, wie zum Beispiel Danilo Gallinari, der in diesem Jahr mal wieder 39% von draußen auflegt und dabei insgesamt auf 10 Punkte pro Spiel kommt. Auch von der Freiwurflinie wieder 91%. Er nimmt einfach unglaublich viele Jumpshots. Also so in Richtung Korb ziehen ist bei Danilo Gallinari jetzt nicht mehr so wirklich. Man merkt, okay, so diese Athletik jetzt mit 33 geht ihm jetzt auch einfach immer mehr flöten. Aber ich glaube, es macht ihm auch einfach viel, viel mehr Bock, einfach drauf zu jagen, den Ball einfach in Richtung Korb zu schmeißen, von sonst wo, aus der Mitteldistanz und von draußen eben vor allem. Er ist immer noch ein Spieler, der in seinen Bewegungen, finde ich, ziemlich smooth irgendwie aussieht. Also er hat irgendwie trotzdem einen interessanten Wurf, trotzdem irgendwie einen Wurf, der sehr, sehr gut fällt, vor allem natürlich. Und das hilft natürlich den Atlanta Hawks unglaublich. Das große Problem ist natürlich dann dabei seine Defense. Auch hier jetzt gerade wieder perfektes Spiel gegen die Lakers. Ich bin der Meinung, Carmelo Anthony hatte, glaube ich, dann irgendwie dann den Ball. Und ja, Danilo Gallinari hat es halt einfach nicht mal eingesehen, den Arm hochzunehmen. Carmelo Anthony ist halt hochgegangen zum Mitteldistanzwurf und hat halt das gemacht, was er seit gefühlt 20 Jahren in der NBA macht, nämlich Mitteldistanzwürfe reinnageln. Und das war dann schon so ein Ding, wo ich mir dachte, boah, also zumindest jetzt den Arm könnte man ja versuchen, nochmal mit hochzunehmen. Das kam dann eben nicht. Danilo Gallinari ist, finde ich, ja, eigentlich ein perfekt, also ist eigentlich so ein perfektes Abbild für dieses gesamte Hawks-Team. Aber das sind so unglaublich viele Spieler, die einfach offensiv unglaublich stark sind und dann defensiv aber unglaublich anfällig. Nächster Spieler dafür, Lou Williams. Ich meine, das ist quasi der Typ, genau der Typ für diese Spielweise. Er kommt einfach aufs Feld, er soll einfach werfen und dann kommt er halt wieder runter. Nennt mir bitte einen anderen Spieler, der in 15 Minuten 6 Würfe pro Spiel nehmen darf. Also das nimmt kein anderer oder es nimmt zumindest nicht wirklich viele Leute. Aber Lou Williams hat einfach das absolut grüne Licht. Er trifft 40,2% insgesamt aus dem Feld, ist jetzt nicht wirklich dolle, aber seine Karrierequote liegt eben auch nur bei 41,9%. Er ist jetzt nicht wirklich effizient. Was seinen Dreier angeht, trifft er ihn immerhin zu 36%, was eine sehr, sehr ordentliche Quote ist, auch wenn er da jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren schon ein bisschen gedroppt ist. Insgesamt legt er einfach noch 7 Punkte mit auf und der Typ ist einfach ein Zocker. So, der kommt einfach drauf, dribbelt ein paar Mal hin und her und zack, ab dafür. Egal von wo, Mitteldistanz, Dreier, versucht auch ab und zu nochmal in Richtung Zone zu ziehen. Das jetzt aber eben auch eher weniger, sondern eben mit schön seinen 35 Jahren, da wird einfach drauf geballert wie ein Wahnsinniger und ich finde es einfach irgendwie mega sympathisch. Ist er jetzt gerade ein Plusspieler für die Atlanta Hawks? Puh, schwierig. Ist natürlich immer noch mal ganz cool, noch mal so einen Typen zu haben, der ein bisschen Aufmerksamkeit noch mal auf sich zieht und der eben dann vor allem in engen Situationen das ist einfach das Scoring noch mal mit übernehmen kann, so für die Bank. Wenn man merkt, oh, okay, bei der Bank läuft jetzt gerade nicht so, dann kommt dieser Typ rein, der einfach quasi dafür sorgen kann, dass die Bank einfach mit dran bleibt. Ja, dann läuft es natürlich schon. Defensiv ist er eben, wie gesagt, jetzt auch nicht wirklich gut. Er ist sehr, sehr, sehr klein, ist sehr, sehr schmächtig, jetzt mittlerweile auch noch alt. Ich meine, was erwartet man da jetzt? Das ist jetzt eben nicht so der wirkliche Knaller. Aber gut, Lou Williams, trotzdem einfach immer witzig, sich den anzugucken und von der Bank dann eben trotzdem irgendwie nochmal ein wichtiger Faktor für die Atlanta Hawks. Dann haben sie noch einen Center, den ich bislang unglaublich gut finde jetzt in dieser Saison. Er ist immer noch erst 21 Jahre alt, sogar jetzt erst 21 geworden, nämlich im Dezember und das ist Onyeka Okongwu. Der ist jetzt in seiner zweiten Saison und hat jetzt einfach mal seinen Punkteschnitt ganz entspannt mehr als verdoppelt, nämlich von 4,6 Punkten im letzten Jahr auf 9,7 in diesem Jahr. Und nicht nur das, sondern auch die Effizienz ist klar nach oben gegangen. Auch seine Minutenanzahl sehr, sehr stark hochgegangen, nämlich von 12 Minuten auf 23 Punkte, habe ich gerade schon gesagt, von 4,6 auf 9,7, Rebounds von 3,3 auf 6,2 und Blocks auch von 0,7 auf 1,6. Vor allem scoret er jetzt aber 73% aus dem Feld. Unglaublich gut, unglaublich athletisch. Natürlich kommen diese Punkte irgendwie auch alle per Dunking zustande. Aber auch hier wieder Trae Young. Es ist einfach dann Trae Young, der dann dafür sorgt, dass sowas dann funktioniert. Er ist einfach immer wieder dann am Start, er rollt unglaublich gut ab, stellt gute Picks, ist dann eben wahnsinnig athletisch und schafft es dann eben einfach die Minuten, die er bekommt, wirklich wunderbar zu nutzen. Das muss man einfach genauso festhalten. Von daher bin ich extrem gespannt, was bei ihm jetzt nochmal so passiert. Defensiv zeigt jetzt eben auch schon sehr, sehr gute Ansätze. In 23 Minuten 1,6 Blocks muss man jetzt auch erstmal machen, vor allem in diesem Alter. Wenn er sich da jetzt noch weiterentwickelt und jetzt immer mehr noch an seinem Game mitarbeitet, dann kann das wirklich ein unglaublich guter NBA-Center werden. Vielleicht schafft er es ja dann auch offensiv, sich nochmal einen Wurf nochmal mit drauf zu packen. Zumindest so ein Mitteldistanzwurf wäre schon mal ganz cool. Und dann wird es auch hier einfach wieder unglaublich gefährlich. Stellt euch jetzt mal vor, du hast jetzt neben, oder jetzt anstatt einem Clint Capella noch, oder sagen wir jetzt mal, du hast einfach einen Clint Capella, der noch mit werfen kann. Denn genau da sehe ich quasi einen Onyeka Okongwu, wo er hinkommen könnte. So rein jetzt von der ganzen Art her zu spielen. Er ist, ja gut, relativ klein für einen Center mit 2,3 Meter, das muss man auch klar so festhalten, aber er hat eben eine unglaublich gute Athletik, er stellt sehr, sehr gute Blocks, er rollt unglaublich gut ab und wenn er jetzt auch noch anfängt, Würfe selber zu treffen, also aus der Mitteldistanz, dann wird es halt schon richtig, richtig krass, dann wird es eben noch schwieriger. Überleg, man habt ihr jetzt auch noch, anstatt einem Clint Capella, der jetzt eben nicht so wirklich werfen kann, nochmal eine Pick-and-Roll-Option mit einem, der aus der Mitteldistanz werfen kann. Ich meine, wie viel Spacing willst du haben? Die Atlanta Hawks sagen einfach ja. Genau so sieht es dann ungefähr nochmal mit aus. Und dann würde ich jetzt noch, ja, einen letzten Spieler würde ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen in dieses Team, weil ich der Meinung bin, dass er einfach eine unglaublich wichtige Rolle trotzdem nochmal mitspielt. Und das ist DeLon Wright. Wenn man sich jetzt erstmal die Punkte mit anguckt, denkt man sich jetzt, wichtige Rolle, come on. 4,4 Punkte, 2,7 Rebounds, 2,6 Assists in 18 Minuten. Was kann daran schon so besonders sein? An DeLon Wright ist vor allem eines besonders, nämlich die Defense. Und die spielt er schon seit unglaublich vielen Jahren. Das habe ich damals bei den Raptors schon so gesehen. Defensiv ist er einfach unfassbar aktiv. Er holt jetzt eben auch in 18 Minuten einen Steal. Er hat generell einen Karriereschnitt von 1,1 Steals pro Spiel. Und das, obwohl er eben nur 21 Minuten spielt. Das macht er einfach immer schon unglaublich gut. Im letzten Jahr hat er noch ein bisschen mehr gespielt, 1,6 Steals. Ja, das sind dann eben genauso diese Faktoren, wofür du einfach einen DeLon Wright holst. Vor allem so für diesen Benchmob ist es einfach unglaublich wichtig. Du hast ihn dann einfach neben dem Lou Williams zum Beispiel noch zu stehen, neben dem Bogdanovic, die jetzt beide, wie gesagt, nicht die wirklich begnadeten Verteidiger sind. Und dann stellst du daneben einfach nochmal einen Typen, der dann einfach in der Lage ist, den besten, ja, Bankguard des Gegners quasi mit zu verteidigen. Und das ist eben wahnsinnig wichtig für die Hawks. Zudem trifft er, ja, 40,6% seiner Dreier, Career High. Probiert jetzt aber auch nur 1,4 im Schnitt, muss man jetzt auch mal sagen. Kehrseite der Medaille quasi. Es sind jetzt eben nicht viele Versuche. Die, die er nimmt, die trifft er auch. Ansonsten eben 44% aus dem Feld. Man sieht einfach ganz, ganz klar, dass einfach seine Rolle nicht am offensiven Ende des Feldes liegt, sondern eben ganz klar mit hinten. Wenn du einfach einen Spieler hast, einen Backup-Point Guard, der 3,5 Würfe nimmt in 18 Minuten, dann weißt du schon, okay, der scheint andere Qualitäten zu haben, warum er in dieser Rotation mit drin ist. Und das ist bei DeLon Wright vor allem eins: Defense. Und genau das ist ja das, was den Atlanta Hawks jetzt insgesamt somit fehlt. Das möchte ich jetzt abschließend trotzdem noch mal so festhalten. Man hat einfach ein Team, was natürlich einfach unglaublich auf die Offensive mit ausgerichtet ist. Du hast einen Trae Young, du hast einen John Collins, einen Bogdanovic, einen Kevin Huerter, einen Danilo Gallinari, einen Williams. Das sind alles Spieler, die vor allem einfach in der Offensive unglaublich effizient sind oder unglaublich gut sind, die da sehr, sehr viele Qualitäten haben, viele unterschiedliche Qualitäten. Aber du hast dann eben auf der Kehrseite natürlich dann eben Spieler, die einfach defensiv super anfällig mit sind. Und das macht es natürlich für so ein Team nicht so leicht. Es ist natürlich trotzdem möglich, mit diesem Team zu gewinnen, wenn eben die Offensive super gut funktioniert und die Defensive es eben schafft, die, ja, Schwächen quasi zu kaschieren, beziehungsweise wenn quasi die Team-Defense gut genug ist, die Kommunikation in der Defense gut genug ist, um den Gegner am Scoren zu hindern, zumindest ab und zu, dann reicht es einfach mit aus. Dadurch, dass du einfach so eine krasse Firepower mit an der Offensive hast. Der Vorteil ist natürlich, okay, du hast natürlich offensiv, wie gesagt, du hast einfach unglaublich viele Waffen, du kannst da einfach sehr, sehr viel mitmachen, wenn du eben so viele gute Spieler hast, die eben dazu in der Lage sind. Das Negative ist natürlich, oder das Con quasi, wenn das eben nicht so funktioniert, wenn die Defense nicht richtig mit da ist oder wenn die Kommunikation nicht richtig mit da ist, dann kann es natürlich auch passieren, dass du dich einfach sehr, sehr schnell in so eine Löcher quasi mit selber reinschaufelst. Wenn jetzt zum Beispiel offensiv dein Dreier jetzt gerade nicht fällt, dann wird es einfach super interessant dann zu sehen, wie du es dann schaffst, so ein riesen Defizit dann quasi wieder mit aufzuholen. Das ist möglich, es ist auf jeden Fall möglich, weil es dann eben auch ein Team ist, was dann schnell natürlich wieder mit heiß laufen kann. Es kann aber eben passieren, dass du dich eben so weit mit eingräbst, dass du es quasi nicht mehr schaffst, wieder mit hochzukommen. Sehe ich das bei den Atlanta Hawks? Ganz ehrlich, nein. Und dieses Team hat im letzten Jahr schon teilweise einfach genauso schlechten defensiv Basketball gespielt, wie jetzt auch schon. Die waren defensiv unglaublich anfällig. Das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Trotzdem haben sie es bis in die Eastern Conference Finals geschafft. Und so genauso diese Runs, so diese 7 Siege in Folge, das ist für mich so ein Indiz dafür, was funktionieren oder dass das funktionieren kann, wenn wirklich alle Spieler mit fit sind. Ja, jetzt hat man halt gegen die Raptors verloren, aber Trae Young war halt auch nicht dabei. Und wenn man sich das dann anschaut, okay, man verliert mit 6 Punkten und der wichtigste und beste Spieler des Teams ist nicht mal mit dabei. Und man spielt gegen ein Team, was aktuell auf Platz 8 steht, das heißt also vor einem. Und trotzdem ist es dann ein Spiel, was relativ knapp jetzt gerade mit ist. Es ist natürlich dann immer sehr, sehr schwer zu sagen, okay, addiert jetzt quasi gerade Trae Young 27 Punkte und dann gewinnen sie das am Ende mit 20. So leicht geht es dann natürlich nicht, weil dann wahrscheinlich Kevin Huerter zum Beispiel weniger Punkte auflegt und weniger Würfe bekommt und so weiter und so fort. Trotzdem ist es für mich auf jeden Fall ein Indiz, dass dieses Team auch so jetzt schon funktionieren kann, wenn jetzt eben Trae Young nicht mit dabei ist. Und das, obwohl dann DeLon Wright ein offensiv wirklich nicht gutes Game mit hatte. Und das ist eben das, was mich sehr, sehr positiv stimmt, wenn ich jetzt auf diese Atlanta Hawks mit blicke. Ich gucke mir den Kader an und ich denke mir, das ist derselbe Kader wie in der letzten Saison, wo sie unglaublich weit gekommen sind. Plus nochmal einen besser gewordenen Onyeka Okongwu. Plus nochmal einem John Collins, der nochmal ein bisschen älter nochmal mit geworden ist, der jetzt nochmal ein bisschen mehr Erfahrung nochmal mit hat. Und ja, irgendwie sind jetzt die Nummern von allen so ein kleines bisschen mit runtergegangen. Aber insgesamt ist es trotzdem auch einfach ein Team oder es sind auch einfach Spieler, wo man sich überlegt, ja, da würde es mich jetzt aber auch nicht wundern, wenn es jetzt halt wieder mit nach oben geht. Würde es mich wundern, wenn jetzt ein Bogdanović am Ende wieder bei 37,5% Dreier rauskommt oder bei 38%? Überhaupt nicht. Würde es mich wundern, wenn Trae Young seine Quoten so hält? Natürlich nicht. Würde es mich wundern, wenn John Collins noch auf 40% Dreier ansteigt? Nein, auch nicht. Würde es mich wundern, wenn Clint Capella wieder auf 60% aus dem Feld kommt und so weiter und so fort. Man kann das ewig lange noch mit weiterspinnen und das ist eben das, was die Atlanta Hawks so krass macht. Du kannst einfach so auf die Spieler gucken und du kannst dir denken, wow, das sind jetzt schon wahnsinnig gute Nummern, die der auflegt, aber ich weiß, da geht noch was. Und wenn ich mir das eben so vorstelle bei diesem Team mit diesen unglaublich vielen Waffen, die sie offensiv haben, dann sehe ich da ein Team, was auf jeden Fall in die Playoffs kommen wird, ob jetzt direkt oder jetzt gerade durchs Play-In-Tournament, sei jetzt erstmal dahingestellt. Und was auch dieses Jahr wieder, wie auch schon im letzten Jahr, einen unglaublich guten Impact, einen unglaublich großen Impact machen kann auf die Playoffs und eben darum, wie das im Osten mit ausgeht. Das Ding ist jetzt halt in diesem Jahr, du hast einfach noch mehr Konkurrenz als eben im letzten Jahr. Wird es nochmal bis in die Eastern Conference Finals gehen? Höchstwahrscheinlich nicht, weil ich finde, dass du dieses Jahr eben noch Teams hast, die einfach nochmal ein bisschen stärker sind, die es vielleicht schaffen, das Scoring der Atlanta Hawks noch mehr mit einzudämmen, dann wird es wahrscheinlich eben schon relativ schwierig. Das erste Runden-Matchup mit den New York Knicks kam ihnen verdammt gut gelegen. In diesem Jahr wird es wesentlich, wesentlich schwerer. Trotzdem ist es eben ein Team, was eben dadurch, dass es offensiv so gut ist, immer eine Möglichkeit hat, eine Runde weiterzukommen und jedem anderen Team unglaublich viele Probleme zu bereiten. Das war meine Teamanalyse der Atlanta Hawks und ja, hat natürlich mal wieder viel, viel länger gedauert, als ich es eigentlich gedacht hätte. Ich hoffe trotzdem, dass ihr jetzt bis hierhin zugehört habt, dass ihr Spaß hattet und dass ihr auch ein bisschen Wissen vielleicht nochmal mitnehmen konntet. Das wäre der absolute Optimalfall. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann wieder am Samstag. Bye!
Hear it swish.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.